Aus dem Evangelium Jesu Christi nach Johannes. Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus. Er trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Thomas, genannt Didymus, Zwilling, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich nicht meinen Finger in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. 8 Tage darauf waren seine Jünger wieder versammelt und Thomas war dabei. Die Türen waren verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger aus, hier sind meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind, hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Kinder, mit dem Thomas in unserem Evangelium ist das ganz merkwürdig. Ich kann mich erinnern, als ich Kind war, hieß er immer nur der ungläubige Thomas, der nicht glauben wollte, als die anderen Apostel ihm sagten, der Herr ist auferstanden. Er wollte unbedingt erst etwas sehen, er wollte ihn anpacken, so nach dem Motto: Ich glaube nur, was ich sehen kann. Und damals wurde uns der Thomas als warnendes Beispiel hingestellt. So nicht. 20 Jahre später, in meiner Studienzeit, war es genau umgekehrt. Da war Thomas für uns gleichsam als Vorbild vor Augen gestellt. Thomas war der Skeptiker, der Fragende, der nicht kritiklos alles hinnahm. Denn damals, Anfang der 70er Jahre, da war das in, skeptisch zu sein, alles zu hinterfragen. Ja, aber was ist Thomas denn jetzt? Ist er der ungläubige Thomas oder ist er der Skeptiker, der unser Vorbild ist? Oder passt er vielleicht überhaupt nicht in dieses Schema rein? Kann ja auch sein. Wenn wir den Thomas verstehen wollen, dann müssen wir verstehen lernen, was der Karfreitag für die Jünger bedeutet hat. Sehen Sie, der Thomas war ja nicht irgendwer. Der hatte alles verlassen, Haus, Hof, Vater und Mutter, seinen Beruf verlassen mit den anderen Aposteln. Und er hatte alles auf eine Karte gesetzt, auf Jesus Christus, und war ihm nachgefolgt. Und dann müssen die Apostel und auch Thomas erleben, dass damals die oberste geistliche Behörde, der Hohe Rat und der Hohe Priester, heute würde man sagen der Papst und die Bischofssynode, die haben offiziell festgestellt, dieser Mann ist ein Gotteslästerer und sie haben ihn kreuzigen lassen. Und das musste erst mal wegstecken. Weißt du, wenn man so Mitläufer ist im Christentum, so geistlicher Schlachtenbummler, dann kommst du da schnell drüber weg. Aber wenn du alles auf eine Karte gesetzt hast und dann sowas, das geht nicht so leicht runter. Dem Thomas war gleichsam im Glauben der Boden unter den Füßen weggezogen. Da war alles weg. Wenn wir ein Stückchen sehen wollen, wie das für die Jünger damals war, dann schau dir die Emmaus-Jünger an, die voller Hoffnungslosigkeit unterwegs sind von Jerusalem nach Emmaus hin. Die wussten nicht mehr, wie soll es jetzt überhaupt noch weitergehen. In dieser Situation ist der Thomas. Und dann kommt der eine Woche nach Ostern abends an die Türe, wo die anderen Jünger zusammensaßen. Und er hört schon 10 Meter vor der Haustür, dass sie da drinnen am Singen sind, am Jubeln sind. Halleluja, Jesus lebt! Und er macht die Tür auf und er sieht, wie die da am Rumhüpfen sind und am Tanzen sind. Jesus lebt, er ist hier gewesen, er ist uns begegnet, vorigen Sonntag am Osterabend. Und der Thomas kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Der versteht das überhaupt nicht. Er war Jesus ja nicht begegnet. Und dann bricht das aus dem Thomas raus. Ihr könnt mir viel erzählen. Jesus lebt. Wenn ich ihn nicht sehe, wenn ich meinen Finger nicht in seine Wunde legen kann, um ganz sicher zu sein, dann glaube ich nicht. Ihr könnt mir viel erzählen. Schwestern und Brüder, ich vermute, viele von uns werden irgendwann mal in so eine Glaubenskrise kommen, wo einem praktisch der Boden unter den Füßen weggezogen ist, wo man nicht mehr weiter weiß. Gibt es wirklich einen lebendigen Gott? Und wenn er wirklich lebendig ist, ist es dann ein guter Gott, der für uns ist? Und wenn er ein guter Gott ist, warum lässt er dann das ganze Unheil in der Welt zu, die Naturkatastrophen? Warum lässt er es zu, dass die Völker im Norden Afrikas nicht in Frieden und Freiheit leben können? Warum lässt er dann in unseren Familien so viel Unheil zu, dass Ehen zerbrechen, Freundschaften auseinandergehen, dass ein geliebter Mensch vielleicht in jungen Jahren schon stirbt? Manchmal ist man so in solcher Situation, dass man einfach im Glauben nicht mehr weiterkommt. Da wird einem alles so fraglich, da wird Gott selbst ein großes Fragezeichen. Aber wenn das so ist, wenn unser Glaube in eine Krise kommt, wo wir nicht mehr weiter wissen, dann können wir von dem Thomas heute im Evangelium ein paar wichtige Dinge lernen. Ein erstes. Der Thomas hat einen entscheidenden Fehler gemacht. Der hat sich von den anderen abgesetzt und hat die Gemeinschaft der anderen Apostel verlassen. Vielleicht hat er auch gedacht, ich muss jetzt erstmal mit dem Karfreitag fertig werden, muss man ja erstmal verdauen. Da können die anderen mir auch nicht dabei helfen. Und außerdem, ich mit meiner Not, mit meinen Zweifeln, ich bin den anderen nur eine Last. Ich kann nichts mehr bringen. Das ist ganz oft auch heute so, wenn Menschen in eine Glaubenskrise kommen. Das Erste, was sie tun, sie verlassen die Gemeinschaft der Brüder und Schwestern, die Gemeinschaft der Glaubenden, weil sie erstmal alleine damit fertig werden wollen. Aber glaub mir, in so einer Situation brauchst du die Brüder und Schwestern am allerdringendsten. Nicht damit du denen etwas bringen kannst, sondern damit sie dich tragen, wo dir der Boden unter den Füßen weggezogen ist. Wenn einer nicht mehr beten kann, weil ihm alles so fraglich geworden ist, dann brauchst du die Brüder und Schwestern, die stellvertretend im Gebet für dich eintreten. Wenn du ganz unten bist, dann lass dich von den Brüdern und Schwestern tragen und hau nicht ab. Verlass nicht die Gemeinschaft der Glaubenden. Du brauchst das. Und außerdem in diesem Zusammenhang einmal gesagt, es ist keine gute Entwicklung, wenn heute so manche die Gottesdienstgemeinschaft aufgeben, einfach nicht mehr zur Kirche gehen, zum Gottesdienst gehen. Gut, die sagen dann vielleicht, das bringt mir nichts mehr. Mag ja sein. Aber denk immer dran, wenn du die Gottesdienstgemeinschaft verlässt, Es kann dir passieren, dass du den entscheidenden Augenblick verpasst, wo der lebendige Jesus Christus dir begegnen will. So war das mit Thomas. Der war an einem Sonntag nicht dabei gewesen und genau an dem Sonntagabend kam Jesus als der Lebendige in ihre Mitte. Und der Thomas, der nicht dabei war, muss eine Woche lang Trübsal blasen, wo die anderen längst Osterfreude hatten. Du verpasst etwas, wenn du die Gottesdienstgemeinschaft aufgibst. Ein zweites, was wir von Thomas lernen können: Wenn du ganz am Ende bist mit deinem Glauben, wenn die Fragen bohren, dann darfst du eins wissen: Jesus hält an dir fest. Er lässt dich nicht hängen. Er macht dir auch keinen Vorwurf. Genauso wie er dem Thomas keinen Vorwurf gemacht hat. Als Thomas eine Woche später dabei ist und Jesus kommt wieder in die Mitte seiner Jünger, da sagt er ihm nicht: Wo bist du denn letzten Sonntag gewesen? Hättest du dir alles ersparen können, diese Woche Trübsal? Nichts. Er nimmt den Thomas mit seinen Zweifeln, mit seinen Fragen ganz ernst. Thomas, du wolltest mich doch anpacken. Bitte, hier sind meine Hände. Du kannst den Finger in die Wunden legen. Ich bin's wirklich. Und wenn jemand von uns in so eine Krise kommt, Jesus nimmt dich mit deinem Zweifel ganz ernst. Der macht dir keinen Vorwurf und er nimmt dich an und er gibt dich dir zu erkennen als der Lebendige, notfalls auch ganz handgreiflich. Ein drittes: Wie ist dann der Thomas zu einem lebendigen Glauben gekommen? Wie ist das passiert? Früher habe ich oft Predigten gehört, wo dann der Prediger gesagt hat: Ja, Jesus hat ihm die Hände hingehalten, Thomas hat seinen Finger in die Wunde gelegt und dann ist er auf die Knie gefallen und hat gesagt: Mein Herr und mein Gott. Aber das stimmt ja gar nicht. Jesus hat ihm zwar die Hände hingehalten, aber Thomas legt den Finger gar nicht in die Wunde, sondern er geht sofort auf die Knie. Er braucht das gar nicht mehr, dass er Jesus berührt. Er bekennt sofort: Mein Herr und mein Gott. Woran liegt das? Sehen Sie, es ist doch merkwürdig. Woher wusste Jesus eigentlich, dass Thomas ihn anpacken wollte? Das hatte Thomas Jesus nicht gesagt. Das hat er nur den anderen Aposteln gesagt. Aber Jesus geht auf ihn zu: Du wolltest mich doch anpacken. Woher wusste er das? Thomas fühlt sich in dem Augenblick bis ins Tiefste seines Herzens durchschaut. Mit seinem Zweifel, aber auch mit seinen Wünschen, mit seinen Sehnsüchten. Ich möchte ihn berühren. Und Jesus nimmt ihn an. Und das ist die Weise, wie Gott uns oft Klarheit schenkt im Glauben, eine neue Glaubensgewissheit, dass man auf einmal merkt: Gott hat mich bis ins Tiefste durchschaut, er kennt mich und er nimmt mich an. Ich bin ein Freund der Heiligen Schrift. Bei mir tut Gott das ganz oft durch ein Wort der Bibel, wo ich mich bis ins Tiefste getroffen fühle. Jetzt meint er mich. Ist nicht immer einfach, kann ich Ihnen sagen. Aber dann weißt du, es gibt einen lebendigen Gott. Manchmal macht er das durch andere Menschen. Manchmal macht er das durch eine Predigt, durch ein Buch vielleicht. Aber wenn das passiert, eins weißt du mit letzter Gewissheit: Ich bin gemeint, ganz persönlich. Er spricht mich ganz persönlich an und er macht mir keine Vorwürfe. Er nimmt mich so an, wie ich bin. Und das führt zu einem lebendigen Glauben. Dann redest du nicht mehr vom Herrgott, sondern dann bekennst du: Mein Herr und mein Gott. Warum ist Jesus das so wichtig, dass der Thomas und auch wir zu einem lebendigen Glauben kommen? Sehen Sie, es gibt heute in der Christenheit eine große Not. Viele Christen leben ihren Glauben heute aus zweiter Hand. Die glauben das vielleicht, weil sie es in der Schule gelernt haben oder weil der Pastor das in der Predigt gesagt hat oder weil sie es in einem Buch gelesen haben, im Katechismus vielleicht. Aber glaub mir, was man nur gehört und sich angelesen hat, das trägt letztlich nicht. Du brauchst eigene Erfahrung mit dem lebendigen Gott. Wenn heute unsere Umwelt glaubensfeindlich geworden ist, genauso wie damals, du kannst nur dann Bestand haben, da steht das Wort stehen drin, wenn du eine eigene Erfahrung hast mit dem lebendigen Gott. Nicht, was du dir angelesen hast. Und außerdem, Jesus hat uns berufen, seine Zeugen zu sein. Haben wir heute in der Lesung gehört. Am nächsten Sonntag, achten Sie mal drauf, das letzte Wort Jesu am nächsten Sonntag im Evangelium. Ihr seid Zeugen dafür. Aber ein Zeuge ist nicht jemand, der irgendwann mal was gehört hat oder der was gelesen hat, sondern der aus eigener Erfahrung sagen kann, so ist es. Und Jesus rechnet damit, dass wir Zeugen für ihn sind und dass wir eine lebendige Erfahrung haben mit ihm, dem auferstandenen Herrn. Schließlich noch so ein letztes, so als Anhang. Am Ende sagt Jesus zu Thomas, selig, die nicht sehen und doch glauben. Aha, also letztlich geht es ja doch wieder darum, dass wir glauben, ohne etwas zu sehen, oder? Ich weiß nicht. Man muss ja immer eins sehen, Jesus hat dem Thomas ja nicht gesagt, Thomas, ihr müsst jetzt glauben, ohne zu sehen. Jesus kleidet das vielmehr in eine Seligpreisung. Und eine Seligpreisung ist ein Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, wenn du glauben kannst, ohne zu sehen. Ich will diesen Satz Jesu mal verdolmetschend ein bisschen anders übersetzen. Selig ist derjenige, dessen Glaube so stark geworden ist, dass er auf das Sehen nicht mehr angewiesen ist. Zu diesem Glauben möchte Jesus uns führen. Und dann zu diesem Bekenntnis, mein Herr und mein Gott. Amen.